Hallo, herzlich willkommen zum Eigenraum, eurem kleinen numerischen Wachmacher. Ich hoffe, ihr sitzt gerade mit einer schönen, großen, warmen Tasse Kaffee an einem gemütlichen Fleckchen und könnt nun ganz eintauchen in die Welt der Mathematik. Das hört sich gar nicht an wie der Eigenraum. Und das liegt daran, dass ich heute einen neuen Stern am Podcast-Himmel begrüßen möchte, der aufgegangen ist. Der bonige Wachmacher, habt ihr ihn schon gehört? Falls nicht, ist es höchste Zeit. Und natürlich bin ich hier im Eigenraum auch ein Fan des bonigen Wachmachers, also des Kaffees. Es gab ja sogar mal eine Pi ist gleich 3 Folge über Kaffee. Und ich mache es mir jetzt hier offiziell zum Ziel, dass der bonige Wachmacher irgendwann mal über ein mathematisches Thema berichten wird. Naja, hört mal rein. Heute geht es um eine mathematische Meldung, die um die Welt ging am 1. März, kürzlich, ihr habt es sicher gehört, Tagesschau, New York Times, alles war voll davon. Es wurden 2 neue kurzperiodische Gleiterguns entdeckt und um diese Entdeckung soll es heute gehen. Aber bevor ich über diese Entdeckung berichten kann, ein bisschen Hintergrund, muss ich euch erst etwa was über zelluläre Automaten erzählen. Und das machen wir jetzt mal. Und wir beginnen in der Dimension 1, eindimensionale zelluläre Automaten. Also so ein zellulärer Automat, so eine Art diskrete Welt. Und jetzt am Anfang, wenn wir über die eindimensionale diskrete Welt sprechen, dann sind die Orte in dieser Welt einfach nur wie Perlen auf einer Perlenkette, die in beide Richtungen unendlich ist, aufgereiht. Und wenn ich an einem Ort stehe, da gibt es nur genau 2 benachbarte Orte, einer links von mir und einer rechts von mir. Und so erstreckt sich diese Welt in einer Dimension nach links und nach rechts unendlich. Sie ist diskret. Ich kann nur an diesem Ort stehen. Und wenn ich nicht an diesem Ort mehr bleiben möchte, kann ich nach links gehen oder nach rechts gehen. Jeweils genau einen Schritt, keinen halben Schritt. Alles ist diskret, wie in natürlichen Zahlen. So, jetzt kann jeder Ort in dieser Welt entweder bewohnt oder nicht bewohnt sein. Also leer oder gefüllt, 0 oder 1. Also wenn man möchte, kann man sich den Zustand der Welt, dieser eindimensionalen, diskreten Welt, als eine lange Kette von Nullen und Einsen vorstellen. Und die Zeit gibt es auch. Die Welt entwickelt sich in der Zeit. Die Zeit ist auch diskret. Es gibt einfach Zeitschritte. Erster Zeitschritt, zweiter Zeitschritt und so weiter. Und in jedem Zeitschritt passiert etwas mit der Welt. Sie transformiert sich nach einer fixen Regel. Und die Regel, die betrachtet immer ein Feld zusammen mit den beiden Nachbarfeldern, also 3 Felder insgesamt, und berechnet daraus den nächsten Zustand von dem mittleren Feld. Also soll dieses Feld jetzt als nächstes eine 0 haben oder eine 1, unbelebt oder belebt sein. Und als Eingabe in diese Berechnung gehen nur der Zustand, der jetzige Zustand des Feldes und der Zustand der beiden Nachbarfelder ein. Und damit kann man dann zum Beispiel lustige Bilder machen. Ein paar sind in den Shownotes oder auf Mastodon. Ich werde sie euch zukommen lassen. Man nimmt so eine unendliche Kette und macht sie in die erste Zeile. Und darunter macht man die gleiche Kette nach einem Zeitschritt. Also diese Transformationsregel, die 3 Felder betrachtet und daraus das mittlere berechnet, die wird nun gleichzeitig auf die ganze Kette angewendet und erzeugt so den nächsten Zeitschritt. Und den schreibe ich dann vielleicht darunter mit einem weißen Punkt für 0 und einem schwarzen Punkt für schwarz. Und darunter wieder einen Zeitschritt und da wieder einen Zeitschritt darunter. Und dann bekomme ich schon ein ziemlich spaciges Bild. Also, jedenfalls, es kommt auf die Abbildung an. Das Bild kann natürlich auch ganz langweilig aussehen. Die Regel, nach der sich das transformiert, die könnte ja so ganz langweilig sein, dass egal in welchem Zustand die 3 Felder sind, der nächste Zustand einfach immer leer ist. Dann ist die ganze Show natürlich nach einem Schritt zu Ende und ergibt dann nur noch weiße Linien. Aber es gibt 256 verschiedene Regeln, das kann man sich mal überlegen, weil so eine Regel ist eine Abbildung, die 3 Bits als Input nimmt und 1 Bit ausspuckt. Und davon gibt es genau 2 hoch 8 solche Abbildungen und das sind eben 256 Abbildungen. Und so werden die auch durchnummeriert. Also wenn man sich mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzt, sieht man immer wieder diese Zahlen. So, langweilige Regeln hatten wir schon. Eine spannende Regel ist die Regel 110. Und die Regel 110, von der weiß man, dass die Turing vollständig ist. Das heißt, mit so einer simplen Konstruktion kann man, wenn man seine Daten und sein Programm in den Anfangszustand auf dieser unendlichen Perlenkette kodiert, mit Hilfe dieser einfachen Regel 110 jede Berechnung ausführen, die auch ein Computer ausführen kann. Also eine Turing-Maschine. Und das nennt man Cooks Theorem, benannt nach Matthew Cook, der das ca. 2004 veröffentlicht hat. Da gibt es auch eine interessante, fast schon Kriminalgeschichte, weil der Matthew Cook, der hat nämlich bei der Firma Wolfram Research gearbeitet, das ist die Firma, die Mathematiker macht. Die hat es nicht immer die beste PR. Und die hat wohl die Veröffentlichung dieses Beweises aus Businessgründen eine Weile lang blockiert. Naja, also bevor ich mich jetzt hier in verklagt werde oder so von so einer reichen Firma, darum geht es ja heute auch eigentlich gar nicht. Also diese Regel 110, die ist super mächtig. Also zum Beispiel mächtiger als so ein iPad, weil auf dem iPad, das iPad ist ja nicht Turing vollständig, das kann ja nicht alle Programme ausführen. Zum Beispiel Fortnite kann das nicht ausführen, weil Apple das nicht will. Und auf dem Regel 110 zellulären Automaten könnte man jetzt sogar Fortnite laufen lassen. Aber was soll das bedeuten? Oder wie beweist man das? Es gibt ja die Turing-Maschine als ein Modell für Berechenbarkeit. Und die Turing-Maschine, die meisten werden es wissen, hat so ein unendliches Band, genau wie der Zustand von unserer Welt. Aber die Turing-Maschine funktioniert ein bisschen anders. Die schreibt immer nur an eine Stelle. Also nicht alles wird gleichzeitig aktualisiert in den Zeitschritten, sondern die hat so einen Schreibkopf, der sich hin und her bewegt. Aber zumindest ist es plausibel, sich zu überlegen, dass es möglich ist, auch die Funktionsweise der Turing-Maschine mit so einem zellulären Automaten abzubilden. Und naja, das geht so über mehrere Schritte, wie es immer so ist. Also der zelluläre Automat, der emuliert erstmal ein sogenanntes Cyclic Tag System und das wiederum emuliert ein Zwei-Tag System und das wiederum emuliert dann die Turing-Maschine. Und auf der kann man dann das alternative iPadOS laufen lassen und auf dem dann Fortnite. Ja? Aber wahrscheinlich ist es dann nicht so schnell, also Framerate ist wahrscheinlich dann ziemlich schlecht und weiß auch nicht, ob es dann Treiber gibt für Rule 110, den Rule 110 Treiber für HDMI-Bildschirme. Den will ich auch erstmal sehen. Also warum ist das ein mathematischer Satz? Weil es eben so eine Aufwärtsemulation ist. Also die einfache Maschine emuliert eine komplizierte Maschine. Das ist also genau in die andere Richtung, nicht so wie wenn ich jetzt mit meinem Raspberry Pi ein Super Nintendo emuliere, dann ist es ja andersrum. Der moderne Computer emuliert den alten Computer. Hier ist es so, die einfache Maschine emuliert die schwierige Maschine. Das sind immer die interessanten Resultate in der Informatik und der Komplexitätstheorie. So, also das mit Wolfram und Cook, das passierte so in den 80ern und 90ern. Es hat aber auch schon Vorläufer. Zum Beispiel Konrad Zuse, der Computerpionier, der, ich glaube, das kann man so sagen, das ist, glaube ich, historisch belegbar, den ersten programmierbaren Computer gebaut hat, wirklich, also in den 40ern. Ich hoffe, das fliegt mir jetzt nicht um die Ohren in den Kommentaren, aber ich glaube, das ist historisch akkurat, dass er der erste war, der so einen wirklichen programmierbaren Computer auch gebaut hat. Jedenfalls schrieb dieser Konrad Zuse, der da auch drüber nachgedacht hat, über unsere Welt und was Berechnung ist, in den 60er Jahren das Buch Rechnender Raum. Und da geht er der Idee nach, dass das ganze Universum vielleicht eigentlich so ein zellulärer Automat ist und dass wir alle nur simuliert werden. Okay, ob das jetzt mit der Quantentheorie und so Sachen wie Zufall vereinbar ist, kann ich jetzt auch nicht ganz abschätzen. In so einer Welt gibt es auf jeden Fall keinen Zufall. Alles ist deterministisch, alles wird einfach aus dieser einen Regel abgeleitet. Aber das ist ja sowieso so eine Frage, ob es Zufall gibt. Also Münzwürfe sind auch nur Physik, wie wir in der Folge über die empirische Münzwurfforschung gelernt haben. Die habt ihr ja bestimmt schon gehört. Apropos Münzwürfe, in der Folge danach oder so habe ich mal noch ein Science Slam Video auf YouTube versprochen. Das ist jetzt online. Also falls jemand nochmal die empirische Münzwurfforschung sich reinziehen möchte, tue ich in die Shownotes. Okay, das ist die eindimensionale Welt. Die eindimensionale Welt ist schon ziemlich abgefahren, denn sie kann moderne Computer emulieren. Mit nur so einer einfachen Regel, die drei Felder in ein Feld umrechnet und das auf einer unendlichen Längenkette macht. Jetzt gehen wir mal in die zweidimensionale diskrete Welt. Zweidimensionale zelluläre Automaten. Und da tun sich schon ganz neue Welten auf. Also wir stellen uns vor, die Welt ist jetzt zweidimensional, immer noch diskret. Es gibt nur diese diskreten Orte, an denen man stehen kann. Nicht kontinuierlich. Ich kann nicht zwischen zwei Feldern stehen. Ich stelle mir vor, ich habe ein unendliches Schachbrett. Es sind zwei Richtungen unendliches. Und jedes Feld kann wieder in zwei Zuständen sein, entweder besetzt oder unbesetzt. Lebendig oder nicht lebendig. Und es gibt wieder eine Zeitentwicklung. Also diese Visualisierung dieser Welt könnte man jetzt mit so dreidimensionalen Schichten machen. Aber das wird unübersichtlich. Also die Zeit als dritte Dimension zu nehmen, da blickt ja wahrscheinlich niemand mehr durch. Und wir haben ja eh immer Bildschirme vor uns, die zweidimensional sind. Nehmen wir lieber die Zeit als die Zeit und schauen uns das quasi als Video an, wenn wir uns sowas anschauen wollen. Apropos anschauen. Also alles, was ich jetzt hier bespreche, das kann man sich auch anschauen mit dem Tool Golly, G-O-L-L-Y. Das ist so ein Simulator für das, worüber ich jetzt spreche, für zelluläre Automaten in 2D. Der ist Open Source, für viele Plattformen verfügbar und unter anderem iPad. Und das dürfte jetzt nicht Apple erzählen, weil natürlich sind auch diese 2D-zellulären Automaten, über die ich jetzt gleich rede, sind auch Turing-vollständig. Das heißt, die können auch alles emulieren. Und damit ist dieser App-Store-Mechanismus von Apple durchbrochen, weil ich da ja dann wieder Fortnite implementieren könnte. Und dann, naja, also jedenfalls sagt das nicht Apple, sonst nehmen sie uns unser schönes Golly weg. Also ihr installiert euch jetzt alle Golly oder lasst es in eurem Browser laufen und dort könnt ihr das nachvollziehen. Und das ist auch ganz wuselig, also man kann da jetzt einfach mal hingehen und sich so eine Startkonfiguration malen. Und dann braucht man eben noch das Regelset, mit dem die Zeitevolution jetzt passiert. Also wie soll der Zustand von jedem Feld aus dem Zustand im vorherigen Zeitschritt berechnet werden? Und da gibt es natürlich jetzt in zwei Dimensionen viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ich rede mal nur über die allerpopulärste. Die allerpopulärste nennt sich Conway's Game of Life. Und die funktioniert ungefähr so. Man nimmt das Feld, auf dem man steht, und das hat in zwei Dimensionen 8 Nachbarfelder. Ja? Nord, Süd, Ost, West und dann noch die diagonalen Richtungen Nordost, Nordwest, Südost, Südwest. 8 Nachbarfelder und die Regel basiert nur auf diesen 8 Nachbarfeldern. So, und jetzt ist die so, ich zähle einfach bei den Nachbarfeldern, wie viele von den Nachbarfeldern sind aktiv. Wie viele sind schwarz, wie viele sind besetzt, wie viele sind 1. Und wenn es genau 3 sind von den 8 Nachbarfeldern, die aktiv sind, dann wird das Feld in der Mitte auf jeden Fall im nächsten Zeitschritt aktiv. Egal, ob es jetzt aktiv ist oder nicht, im nächsten Zeitschritt ist es aktiv. Bei 2 besetzten Nachbarfeldern bleibt es aktiv, wenn es aktiv ist und nicht aktiv, wenn es nicht aktiv ist. Bei einem 0, 4 oder mehr ist es auf jeden Fall im nächsten Schritt nicht aktiv. Man kann sich das so ein bisschen erklären mit Einsamkeit und Überbevölkerung. Also ich stehe hier und wenn um mich herum genau 3 Freunde sind, dann ist es optimal, dann kann sogar aus dem Nichts neues Leben entstehen. Wenn um mich herum noch 2 Freunde sind und ich bin am Leben, dann kann ich überleben, dann bleibe ich da, aber kein neues Leben kann entstehen. Und wenn weniger da sind, dann ist es zu einsam, dann geht das Leben ein. Und wenn zu viele da sind, 4 oder mehr auf den 8 Nachbarfeldern, dann geht das Leben auch ein wegen Überbevölkerung. So, und diese einfache Regel erzeugt eine unglaubliche Vielfalt von Mustern. Also wenn ihr davon noch nie gehört habt, dann holt euch jetzt dieses Golly-App und probiert mal ein wenig damit rum. Während ihr das macht, erzähle ich euch mal ein bisschen von John Conway. Von dem ist öfter mal was hier im Podcast zu hören. Das war ein britischer Mathematiker und der ist leider 2020 an Covid gestorben, ganz schlimme Sache. Und einer seiner Spezialitäten war die kombinatorische Spieltheorie. In der Mathematik hat er auch an der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen mitgewirkt und vielfache Beiträge auch in so populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen hinterlassen. Und von ihm ist nun dieser eine der beste 2D-Automat, den ich gerade erklärt habe. Man nennt das Conway's Game of Life. Weil wenn man das mal ausprobiert, dann wird man sehen, dass das sehr wuselig ist und einen wirklich an eine lebendige Struktur erinnert. Wir können mal das ein bisschen einüben, also eine ganz kleine Denkübung. Nehmen wir mal an, wir haben also ein komplett leeres Feld und nur drei aktive Felder, die in einer Reihe nebeneinander sind. Also Mitte, links, rechts sind drei aktiv und sonst ist alles leer. Was passiert im nächsten Zeitschritt? Nun, wenn ich genau über der Mitte das Feld betrachte, dann hat es von seinen Nachbarn ja genau die drei Felder dabei und wird damit also im nächsten Zeitschritt aktiv. Das Feld genau unter der Mitte wird auch aktiv, weil es ja über sich diese drei Felder hat. Und die beiden Felder am Rand, die haben nur jeweils einen aktiven Nachbar. Die sind jetzt zwar gerade aktiv, haben aber nur die Mitte als Nachbar, werden also deaktiviert im nächsten Schritt. Und die Mitte hat im aktuellen Zeitschritt zwei Nachbarn, das linke und das rechte Feld, bleibt also aktiv. Und somit wechselt in einem Zeitschritt der Block, der aus drei horizontalen nebeneinander liegenden Blöcken besteht, in einen Block, der aus drei vertikal übereinander liegenden Blöcken besteht. Und im nächsten Zeitschritt wechselt es wieder zurück. Man hat also so eine periodische Struktur, die zwischen horizontaler Dreierblock und vertikaler Dreierblock hin und her wechselt. So, kleine Übungsaufgabe, die ihr selbst machen könnt, wenn man jetzt einen Viererblock nimmt, so wie beim Tetris das Quadrat, also einfach so vier Einer, die zu einem Quadrat zusammengefügt werden, dann passiert einfach nichts. Das Quadrat ist stabil. So, und mit diesem Golli-Programm könnt ihr es jetzt einfach so hinmalen und gucken, was dann passiert. Macht doch mal einfach so einen Strich oder schreibt euren Namen und drückt dann auf Start. Und dann wuselt das ganz vorzüglich herum, bewegt sich hin und her, hinterlässt irgendwelche Artefakte, wie eine kleine Population. Es lebt. Und manchmal, und das ist auch gar nicht schwer, das wird euch schnell passieren, wird auch was losgeschickt, was dann einfach so in diagonaler Richtung einfach davon fliegt. Wie ein kleines Raumschiff, das eure Zivilisation losgeschickt hat. Malt euch einfach mal ein paar Startmuster und beobachtet diese Raumschiffe. Und die Raumschiffe, die dort entstehen und die dann so diagonal losgeschickt werden, die nennt man Glider. Und da kommen wir gleich noch dazu. Natürlich wurde diese Wuseligkeit intensivst untersucht. Also im Laufe der Zeit, und ich spreche jetzt eigentlich von den 1970er Jahren, denn das meiste hier passiert alles vor der genauen Untersuchung von Regel 110, über die ich davor berichtete. Da wurden immer mehr Raumschiffe entdeckt. Also es gibt auch noch kompliziertere Raumschiffe, Muster, die, wenn man sie malt und dann alleine laufen lässt, periodisch sind und sich dabei fortbewegen. Dieses Dreierblock, der horizontal, vertikal, horizontal, vertikal ist, ist ja auch eine periodische Struktur der Periode 2, aber der bewegt sich eben nicht vom Fleck. Der bleibt immer da, wo er ist. Und diese Raumschiffe, das sind auch so periodische Strukturen, die nach einer gewissen Periode wieder genauso aussehen wie am Anfang, aber verrückt. Also ein Feld weiter rechts und ein Feld weiter oben. Und dann in der Zeitevolution sieht es eben so aus, als ob diese Struktur nach rechts oben wegfliegt oder nach links unten. Man kann das dann natürlich auch spiegeln. Und dann ist es ein Sport gewesen, diese verschiedenen Möglichkeiten zu finden, was dort alles passieren kann. Man kann auch solche Raumschiffe kollidieren lassen und schauen, was dann passiert. Und es gibt ganz verschiedene Entdeckungen, die da gemacht wurden. Selbstverständlich ist dieses Game of Life übrigens auch Turing-vollständig. Ja? Also es kann logische Schaltkreise implementieren und man kann im Prinzip da Maschinen bauen. Also wer jetzt Minecraft schon durchgespielt hat, der kann als nächstes dann im Game of Life mal den 386er nachimplementieren oder so. Oder man kann sich auf die Suche nach solchen Methusalem-Strukturen machen. Das ist ein Anfangsmuster, was zwar stabilisiert, also nicht so einen Gleiter losschickt, der dann wegfliegt, aber sehr lange braucht, um zu stabilisieren. Und da gibt es auch einige schöne, die auch ganz einfach sind und die ihr mal ausprobieren könnt. Das Einfachste ist so ein kleines Pi aus 7 Feldern. Also ihr nehmt einfach ein Feld, das hat ja 8 Nachbarfelder und von den 8 Nachbarfeldern macht er 7 schwarz und die Mitte lässt er frei. Und diese Struktur, wenn er die laufen lässt, die blüht richtig auf und stabilisiert dann irgendwann, lässt so Zeug liegen. Ja, und neben den Raumschiffen gibt es auch so verschiedene Stillleben, also stabile Konfigurationen, die sich gar nicht bewegen. Ihr hattet ja schon den Würfel, ich meine das Quadrat aus 4 Feldern, als die einfachste solche stabile Konstruktion als solch ein Stillleben. Und kann man sich natürlich fragen, wie viele solche Stillleben mit 4 Blöcken gibt's, wie viele solche Stillleben mit 5, 6, 7 Feldern gibt's. Und das ist ja schon Mathematik. Das klingt nach einer Zahlenfolge. Und in der Tat gibt es diese Folge natürlich in der allseits beliebten Online-Enzyklopädie of Integer Sequences. Und das ist Folge A019473. Verlinke ich euch natürlich die Anzahl der irreduziblen Stillleben mit n Feldern. Es ist zum Beispiel bekannt, dass für 34 Felder 35.422.864.104 solche Stillleben existieren. Das wurde 2020 berechnet. Und ein Beispiel davon heißt der Cis-Mirrored Elf-Schuh, also der Elfenschuh in einer bestimmten Spiegelung. Überhaupt haben diese Strukturen immer sehr interessante Namen. Es gibt auch so ein Stillleben, das heißt dann irgendwie Blatt auf einem Tisch. Und es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Blatt, was auf dem Tisch liegt. Gibt auch noch andere interessante mathematische Probleme. Zum Beispiel der amerikanische Mathematiker Noam Elkies, ist auch ein in der Mathematik sehr bekannter Mathematiker, der hat bewiesen, dass es kein unendlich großes Stillleben geben kann, das mehr als die Hälfte der Felder ausfüllt. Also zum Beispiel könnte ich ein unendlich großes Stillleben machen, indem ich diese kleinen Quadrate immer so nebeneinander tue, dass die nicht miteinander wechselwirken können. Ja, also ich mache so ein Muster aus diesen Quadraten, aber muss ich immer ein bisschen Platz lassen zwischen den Quadraten und dann kann ich eben nicht mehr als die Hälfte der ganzen unendlichen Ebene voll malen. Und das führte zu der Vermutung, dass wenn man ein unendliches Stillleben hat, dass es niemals mehr als die Hälfte aller Felder bedeckt. Und die Vermutung stimmt und Noam Elkies hat es bewiesen. Denkt man eigentlich nicht, dass es so schwer ist, aber es war, glaube ich, nicht ganz leicht. Und Noam Elkies spielt jetzt auch eine wichtige Rolle bei der Nachricht, zu der ich jetzt endlich kommen will. Und die hat mit diesen Glider-Guns zu tun, also Gleiterkanonen. Gleiterkanonen kennt man schon seit den 1970ern. Es ist also auch so eine Struktur, so eine Anfangsstruktur, die periodisch ist, also während sie so lebt, wieder dann irgendwann in den gleichen Zustand kommt, in dem sie schon mal war. Und dann, weil alles deterministisch ist, geht es natürlich immer wieder genauso weiter, wie es bei der Runde davor war. Und diese Struktur, die sendet alle 30 Runden so einen Gleiter los. Also die ist so gebaut, dass die wuselt irgendwie rum, ist wie so eine Fabrik. Und dann alle 30 Runden fängt so ein Raumschiff an, so ein einfaches Raumschiff an, loszufliegen nach rechts oben. Und dann wuselt sie wieder rum und dann geht's wieder. Und die Kanone besteht aus, also diese Fabrik, man nennt die dann Kanone, Gleiterkanone, besteht aus 36 aktiven Zellen am Anfang. Und das ist jetzt auch so ein Sport, das zu optimieren. Ja? Wie kann man noch schneller, noch mehr Gleiter produzieren mit vielleicht noch weniger Zellen? Oder dass die Fabrik möglichst klein ist, also dass die in ein kleines Rechteck passt auf der Karte oder so. Und da untersuchen Leute so Sachen. Natürlich untersuchen Leute so Sachen. Und natürlich gibt es auch ein Wiki drüber, sage ich gleich noch was dazu. Außerdem wird auch noch untersucht, wie viel Gleiter man so in diese Struktur hineinschicken muss. Also wenn man so eine Struktur hat, die funktioniert natürlich genau nur, wenn alles richtig passt, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Feld noch schwarz male, dann wird das alles gestört und irgendwas passiert. Und zum Beispiel, was ich machen kann, ich kann so einen Gleiter da reinfliegen lassen. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars Episode 4, also dem ersten Star Wars Film. Da gibt es zum Beispiel so eine Beweis oder Beispiel, dass man in diese Gleiterkanone aus den 70ern, die in den 70ern von Bill Gosper gefunden wurde, die ich gerade beschrieben habe, dass man da so zwei Gleiter reinfliegen lassen kann und dann wird alles ausgelöscht und dann fliegen die zwei Gleiter wieder weg. Also wie so zwei X-Wings, die dann diese schlimme Waffenfabrik zerstören. Verlinke ich euch alles mal. Also ihr müsst diese Sachen alle ausprobieren, das ist wirklich ein visuelles Erlebnis, was ich jetzt hier, ich hoffe, meine Begeisterung dafür kann auch in Audio abgebildet werden. Also Space Opera vom Feinsten. Nun hielt jedenfalls Noam Elkies, der Mathematiker mit der Dichte von Stillleben, den Rekord für kurzperiodische Gleiter mit einer Periode von 20. Also alle 20 Runden kommt so ein Gleiter heraus. Der Gleiter selbst, der bewegt sich auch nicht ein Feld pro Runde, sondern nur mit C-Viertel. Also ein Viertel der Speed of Light. Der Speed of Life. Der schnellsten Geschwindigkeit, die Raumschiffe theoretisch in diesem Spiel haben können. Die nennt man auch C. Und der Gleiter bewegt sich mit der Geschwindigkeit C-Viertel. Und das aktuelle Zeitgeschehen ist jetzt, ich zitiere einen Mastodon-Account, den Mastodon-Account Generations, der schreibt am 1. März, "Today is a big leap forward for glider gun technology. Previously the lowest period for which we had a true period glider gun was 20. Und jetzt ist es 15. Now it's 15. Gemacht wurde diese Entdeckung übrigens von einer pseudonymen Nutzerin oder einem pseudonymen Nutzer namens Period One Glider Gun. Also es ist mir zumindest unbekannt, wer diese Meisterleistung verbracht hat. Also die Periode, mit der die Gleiter produziert werden können, ist von 20 auf 15 gefallen. Also eigentlich ist sie erst auf 16 gefallen und nur 5 Stunden später ist sie auf 15 gefallen. Und deswegen ist diese Periode 16 jetzt wohl eher so ein Nebenschauplatz. Und wenn man sich das mal anschaut, ist es schon sehr schnell. Also die Gleiter, die kommen da quasi nur mit einer Gleiterlänge Abstand heraus. Also es ist immer so Gleiter, ein bisschen frei, wieder ein Gleiter, ein bisschen frei. Sehr eindrucksvoll. Man kann auch zeigen, dass Gleiter immer mindestens einen Abstand 14 haben müssen. Also 14 ist die untere Schranke und damit sind wir jetzt mit Periode 15 schon sehr nah dran. Und tatsächlich gibt es auch eine Periode 14 Gleiterkanone, eine riesige Fabrik, die aber nicht als Rekordhalter anerkannt wird, weil die eben mehrere Gleiterströme aus mehreren Einzelfabriken durch Reflexion und Umlenkung in einen Strom zusammenführt. Das nennt man dann eine Pseudo-Gleiterkanone und deswegen ist sie nicht für den Rekord zulässig und die jetzt neu entdeckte Periode 15 Kanone, die hat nur einen Strom, den sie erzeugt und führt nicht mehrere Ströme zusammen. Ja, und die Periode 15 Gleiterkanone ist jetzt der neue Rekord und ihr wollt euch das natürlich sofort in Golly oder im Game of Life Wiki anschauen. Apropos Game of Life Wiki, das findet ihr unter conwaylife.com. Das ist wirklich so ein Ort im Internet, wo man Moritz und Dax vom Bunigen Wachmacher auch einfach mal hinschicken sollte, um von dort zu berichten, was sie dort finden. Das ist ein wohltuender, ruhiger Ort, an dem man viele fantastische Entdeckungen machen kann. Zum Beispiel, ich habe mal mich ein bisschen durchgeklickt durch zufällige Seiten dieses Wikis. Zum Beispiel ist Ivona ein Methusalem, der 28.786 Generationen braucht, Zeitschritte, um zu seinem stabilen Endzustand zu kommen. Ein Methusalem. Haben wir schon über Methusalems gesprochen? Ja, Methusalems sind Konfigurationen, die sehr lange brauchen, bis sie einen stabilen Zustand einnehmen. Es gibt Neck Entropy, ein Oszillator der Periode 2, der aussieht wie so ein Tisch, auf dem ein Ball immer hin und her rollt. Und ihr findet im Wiki auch die Konstruktion des Stilllebens Blatt auf einem Tisch, das ich vorhin erwähnt habe, aus 4 anfliegenden Gleitern. 4 Gleiter fliegen aus verschiedenen Richtungen auf einen Ort, kollidieren und es bleibt das Stillleben Blatt auf einem Tisch übrig. So, und mit dieser guten Nachricht entlasse ich euch jetzt in euer persönliches Game of Life. Ob es nun 2 oder 3 oder noch mehr dimensional ist, bleibt im Eigenraum gewogen, gebt uns 5 Sterne, wo man das kann, folgt uns auf Mastodon und für all das bin ich euch sehr dankbar, genauso wie für Weiterempfehlungen an eure Freundinnen und Freunde. Und dann hören wir uns ganz bald auf diesem Kanal wieder. Macht's gut. Tschüss.